Ich wünsche allen ein frohes und von Gott gesegnetes neues Jahr 2010. In einem Jahr, wo wir viel Neues erleben werden, aber auch in einem Jahr, wo wir altbewährte Dinge einfach bewahren und pflegen werden, wo Menschen geboren werden, Menschen sterben werden, Menschen zu Christus finden und Menschen, die von Christus weggehen. Und wir uns tausendmal vielleicht und noch öfter die Frage stellen werden, was ist eigentlich das Wichtigste? Was ist eigentlich das Wichtigste? Diese Frage nach dem Wichtigen stellen wir uns als Christen, glaube ich, ziemlich oft. Wir lesen in einem Buch, da wird eine Sache, ein Sachverhalt des geistlichen Lebens sehr, sehr wichtig dargestellt. Wir sind ergriffen davon. In der nächsten Predigt kommt schon wieder etwas anderes. Das wird uns auch wichtig gemacht. Und da sind schon mal zwei Dinge, die uns wichtig sind. Wir unterhalten uns mit unseren Freunden und da berichtet jemand, Mensch, das ist mir wichtig geworden. Aha, stimmt, das ist auch wichtig. Und wenn wir dann selber in der Bibel lesen, stellen wir fest, dass uns etwas noch anderes wichtig wird. Und so gibt es so viele Dinge, als wenn die wichtig sind. Und wir jagen ein bisschen danach herauszufinden, was ist eigentlich das Wichtigste? Worauf kommt es eigentlich an? Worauf kommt es eigentlich an? Was ist das Wichtigste? Worum geht es überhaupt? Und kann man überhaupt die Dinge alle zusammenfassen zu einem, dem Wichtigsten überhaupt? Ich glaube, ja. In Sprüche 4, 23 lesen wir einen ganz kurzen Vers. Und das fasziniert mich so an der Bibel, dass ich manchmal Wahrheiten in einem Satz zusammenfassen kann, über die wir ein Leben lang nachdenken können. Sprüche 4, 23. Mehr als alles, was man bewahrt, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Über weit mehr das, was man alles bewahrt, behüte dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Was ist das Herz? Ich denke nicht, dass wir hier vom biologischen Herz sprechen müssen. Das ist uns klar, dass es nicht gemeint ist. Unter Herz verstehen wir oft unsere Gefühle, unsere Emotionen. Mit unserem Herzen fühlen wir und mit unserem Verstand denken wir. Also fühlt unser Herz und unser Verstand oder unser Gehirn denkt. Die Bibel kennt so ein Herz nicht. Unter einem Herzen versteht die Bibel etwas ganz anderes. Das Herz ist das Zentrum unseres Seins. Das Herz ist das Zentrum unseres Seins. Mit unserem Herzen sündigen wir. Mit unserem Herzen erinnern wir uns. Mit unserem Herzen unterscheiden wir. In unserem Herzen bewahren wir. Mit unserem Herzen leiden wir. Mit unserem Herzen sehen wir. In unserem Herzen hassen wir. Mit unserem Herzen fürchten wir uns und wir sind stolz in unserem Herzen. Wir beten in unserem Herzen und wir geben mit unserem Herzen. Wir betrügen mit unserem Herzen und tun Buße mit unserem Herzen. Wir glauben mit unserem Herzen. Wir lieben mit unserem Herzen. Wir haben Götzen in unseren Herzen. Wir denken mit unserem Herzen. Wir erinnern uns. Und wir haben lüsternde Augen des Herzens. Wir meditieren oder sinnen nach in unserem Herzen. Wir singen in unseren Herzen und unsere Herzen werden hart wie Stein. Und unser Herz verlangt nach Gott. Das sind keine Gefühle und das sind nicht in erster Linie Denkprozesse unseres Gehirns. Unser Herz ist das Zentrum unseres Seins. Und die Bibel spricht an fast 800 Stellen über das Herz. Ein riesengroßes und wichtiges Thema. Das Herz des Menschen. Und deswegen sollten wir uns vielleicht die Frage stellen, Welchen Einfluss hat überhaupt das Herz auf unser Handeln, auf unser Leben? Warum ist das Herz so wichtig? Wie wirkt sich das aus, das, was wir im Herzen haben? Das, was im Herzen passiert? Und ich möchte erstmal aus der Psychologie einige Modelle vorstellen, die versuchen zu erklären, wie es dazu kommt, dass der Mensch handelt. Leute, die vielleicht Sozialpädagogik oder Ähnliches studiert hatten oder vielleicht in der Schule gelernt haben, denen wir jetzt bekannt vorkommen. Es gibt zum einen den Behaviorismus, abgeleitet von dem englischen Wort Handeln, die Lehre vom Verhalten. Das ist die Verhaltenslehre. Und ein Modell ist das Reizreaktionsmodell. Das besagt, wenn der Mensch etwas sieht, das wird er dann, nimmt er dann auf in seinem Gehirn, dort passiert irgendwas, man spricht da von einer Blackbox, da kommt irgendwas rein in den Menschen, da passiert irgendetwas, keine Ahnung, und am Ende kommt eine bestimmte Handlung, eine Reaktion raus. Ich sehe die rote Ampel, das wird mit meinen Augen aufgenommen, im Gehirn verarbeitet, keine Ahnung welche Prozesse, das interessiert dieses Modell nicht. Und am Ende kommt hoffentlich die Bremse, weil ich weiß, ich muss stehen bleiben an der roten Ampel. Der Haken dabei ist, der Mensch hat somit keine Verantwortung. Der Mensch ist für sein Handeln nicht verantwortlich. Er reagiert ja nur. Mensch und Tier sind nur Reaktionswesen, die auf bestimmte Reize reagieren. Und die Folge dieser Theorie ist zum Beispiel die Konfrontationstherapie, sehr bekannt, wenn Menschen Angst haben vor Spinnen, da wird ihnen dadurch, dass sie immer irgendwie näher sich mit der Spinne beschäftigen und so weiter, irgendwann ändert sich ihr Verhalten und die haben keine Angst oder sollen keine Angst mehr vor der Spinne haben. Der Mensch selber trägt aber keine Verantwortung für sein Handeln, weil er reagiert ja nur auf die Reize. Wenn man die Reize verändert und umwandelt, dann ändert sich auch das Verhalten. Sigmund Freud ging noch eine Stufe weiter und sagt, das ist zu wenig, und hat die Psychoanalyse entwickelt mit verschiedenen Entwicklungsstufen des Menschen. Und im Endeffekt alles zusammengefasst in der Trieblehre. Und er sagt, der Mensch, tief im Menschen drinne sind bestimmte Triebe, die sind in ihm hineingelegt. Er hatte da keinen Einfluss drauf, er hat die einfach hineingelegt bekommen von irgendetwas. Und nach diesen Trieben lebt der Mensch. Und der Mensch wird getrieben. Und er handelt aus seinen Trieben heraus. Auch in diesem Modell oder in dieser Vorstellung hat der Mensch keine Verantwortung. Er wird ja getrieben. Er handelt ja nur nach dem, was in ihn hineingelegt worden ist. Er hatte ja keinen Einfluss auf das, was da hineingekommen ist in ihn. Er wird getrieben. Und das Herzmodell der Bibel beschreibt etwas völlig anderes. Das Herz ist das Zentrum unseres Seins. Und Jesus erzählt mal bei einer Gelegenheit, was so in diesem Herzen alles drin sein kann und wie sich das auswirkt auf unser Handeln. Wir lesen aus Markus Kapitel 7, Markus 7, die Verse 20 und 23. Er sprach aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Moment. Er sprach aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft, alles dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Das Herz des Menschen ist für das Handeln, für sein Verhalten zuständig. Nicht die Taten des Menschen verurteilen den Menschen, sondern der Ursprung seines Verhaltens und seines Handelns. Nämlich sein Herz. Das verurteilt den Menschen. Wenn wir Dieses eine Wort, was Jesus auch herausnimmt, du sollst nicht töten. Oder in unserem Herzen morden wir, töten wir. Herausnehmen. Dann stellen wir fest, das ist ein Gebot Gottes. Du sollst nicht töten. Nur die Gebote Gottes verstehen wir manchmal als ein Katalog, in dem aufgezählt wird, wie wir uns täglich verhalten sollen. Du sollst in dieser Situation so handeln, in der nächsten Situation sollst du so handeln, hier sollst du bitte so reagieren und da bitte so. Aber als solches versteht Gott seine Gebote gar nicht. Und Jesus muss das in der Bergpredigt erstmal ein bisschen gerade rücken und uns zeigen, was er eigentlich mit den Geboten Gottes meint. Dass es kein Katalog ist, in dem aufgezählt wird, wie du dich richtig verhalten sollst, wie du richtig handeln sollst, wie du richtig reden sollst, sondern er spricht das Herz an. Und ich möchte uns diese Stelle lesen. Aus Matthäus 5, die Verse 21 und 22. Matthäus 5, 21, 22. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, der wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Racker, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird im höllischen Feuer verfallen sein. Bei den Beschimpfungen geht es nicht um die Worte. Es geht nicht um die Worte, die wir aussprechen, zu jemandem zu sagen, du Dummkopf, oder wie doof bist du eigentlich. In diesen Worten steckt viel mehr. Wir verstoßen gegen das höchste Gebot Gottes. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und jedes Mal, wenn wir jemanden so beschimpfen, dann verachten wir ihn in unseren Herzen. Wir halten ihn für gering, für geringer als wir. Wir sind lieblos ihm gegenüber in unserem Herzen. Und wir sind hochmütig in unserem Herzen, weil wir meinen, besser zu sein als der Doofmann, der geblinkt hat, aber doch geradeaus gefahren ist. Das alles kommt aus unserem Herzen und verunreinigt uns und macht uns kaputt, macht uns eigentlich schuldig und sündig vor Gott. Aber wir haben es so gelernt, unser Verhalten richtig anzupassen. Die meisten von uns sind, denke ich mal, so erzogen. Bleib ruhig sitzen, es gehört sich so. Bohr nicht in der Nase, das ist nicht anständig. Sag nicht böse Worte, das ist nicht schön. Zieh dir mal was Anständiges an, was sollen die Leute von uns denken, hör mal. Streite nicht mit anderen Kindern, sei ein liebes Kind. Was steckt hinter so einem Streiten eines Kindes? Haben wir schon mal darüber Gedanken gemacht? Ist ja fast so hilflos und süß, wenn Kinder streiten. Aber hinter so einem Streit steckt oft ein egoistisches Herz. Ich hatte das zuerst. Purer Egoismus. Aus unserem Herzen heraus. Oder Streitsucht. Es gibt Kinder, wo man das Gefühl hat, die freuen sich, wenn sie erstmal das ganze Spielzimmer ins Durcheinander gebracht haben. Wenn sich alle Kinder untereinander streiten und die daneben stehen können, sich freuen können, Mensch, jetzt ist endlich mal was los. Streitsucht. Aus dem Herzen eines Kindes. Bereits erwähnt, Hochmut. Moment, ich sage, wer hier spielt und wie wir spielen. Oder Herrschsucht, genauso. Du bist nicht mein Freund. Geh weg. Ich spiele nur mit diesen Kindern. Herrschsucht. Harmloser Streit, aber Herrschsucht die aus unserem Herzen herauskommt. Was ist aber, was passiert, was ist das Resultat davon, wenn wir unser Leben ausrichten und prägen lassen von dem Verhalten? Wenn wir so Acht darauf geben, auch bei unseren Kindern und bei uns selbst, nur irgendwie richtig zu verhalten, sich irgendwie nur richtig zu verhalten, im Gottesdienst sich richtig zu verhalten, in der Gesellschaft sich richtig zu verhalten, auf der Arbeit sich richtig zu verhalten. Was ist das Resultat? Ist das wirklich so schlimm? Das Resultat ist oft Menschenfurcht. Wir haben Angst vor Menschen. Wir achten laufend darauf, was die Menschen über uns sagen, wie die über uns denken, wie in welchem Licht wir eigentlich dargestellt werden. Das wird uns auf einmal unheimlich wichtig, weil es Rückschlüsse auf unser Verhalten gibt. Haben wir uns richtig verhalten oder nicht? Wir entwickeln Angst vor der Öffentlichkeit. Nur nicht irgendwo vorne stehen, vor den Leuten. Angst. Angst vor der Öffentlichkeit. Wir haben Angst vor einem Dienst, den wir für den Herrn tun, weil, stell dir mal vor, ich versage. Was werden die Leute über mich sagen? Wie werden die über mich sprechen? Ich habe Angst, also lasse ich das gleich lieber sein. Lieber keinen Dienst machen. Dann falle ich nicht auf. Vor allem, da kann ich keinen Fehler machen. Ich habe die Tage festgestellt, wie man Angst haben kann, ein Zeugnis für den Herrn zu geben. Weil man Angst hat, vielleicht fange ich an zu weinen. Oder ich verhaspel mich. Oder verliere den Faden. Angst, dass die Füße wie Blei werden. Dass man auf einmal nicht aufstehen kann. Menschenfurcht. Wir haben Angst, Gebetsanliegen weiterzugeben. Nöte, die uns betreffen, die uns persönlich betreffen. Unsere Schwächen. Wir haben Angst, den Leuten, unseren Geschwistern mitzuteilen, dass sie für uns beten. Stell dir mal vor, die würden wissen, wer ich bin. Fürchterlich. Der Herr sieht unser Herz. Er weiß doch, wer wir sind. Aber wir sind so geprägt von dieser Angst. Angst vor den Menschen. Furcht. Weil wir so viel Acht auf das Verhalten geben. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wenn wir an die guten Vorsätze für das Jahr 2010 denken, wo ich darüber nachdachte, ich schätze einfach mal, 99% unserer guten Vorsätze beruhen auf unser Verhalten. Wir wollen uns in unserem Verhalten verändern. Ich will aufhören, zornig zu sein. Ich will mehr Zeit für meine Kinder haben. Meinen Ehepartner möchte ich mehr unterstützen. Ich möchte etwas mehr abnehmen im Jahr 2010. Mir vielleicht das Rauchen mal abgewöhnen. Sich das immer wieder so vorzunehmen, sein Verhalten zu verändern, führte bei mir dazu, dass ich mir seit einigen Jahren gar nichts mehr vornehme. Das bringt ja nichts. Wieso auch? Ich habe mir immer wieder die gleichen Sachen vorgenommen, von Jahr zu Jahr. Und am Ende des Jahres festgestellt, deine schlechten Gewohnheiten hast du immer noch. Das führt nicht selten bei mir zu Depressionen, zu Verzweiflung an mir. Ich verstehe Gott auf einmal nicht mehr. Was ist jetzt los? Gott, ich habe mir doch was Gutes vorgenommen. Möchte mich ja verändern. Möchte ja anders handeln. Warum tust du nichts? Warum veränderst du nicht mein Verhalten? Das bringt ja sowieso nichts. Warum nehmen wir uns nicht eigentlich mal vor, der Sache auf den Grund zu gehen? Das Jahr 2010 soll ein Jahr sein, wo wir uns vornehmen, mal der Sache auf den Grund zu gehen. Mal das Jahr und unsere guten Vorsätze zu einer Herzenssache machen. Dass wir mal herausfinden, woher kommt eigentlich das, was da herauskommt? Wo ist sein Ursprung? Was ist es in mir, das mich so zornig machen lässt? Was ist es in mir, dass ich mir keine Zeit für meine Familie, für meine Frau nehme, die ich aus Liebe geheiratet habe? Was ist bei mir im Herzen so kaputt, dass mir das nicht ermöglicht, dass es mich nicht ermöglicht, mich richtig zu verhalten oder gut zu verhalten, besser zu sein für mein Umfeld? Woher kommt das? Wo ist es aus meinem Herzen? Wo kommt das her? Warum lassen wir unser Herz nicht von Gott erfüllen? Vollmachen von Gott das Herz. Jesus sagt in Lukas 6, denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Ein völlig anderer Kehrschluss. Wir fangen nicht bei unserem Verhalten, sondern bei unserem Herzen an. Denn wenn unser Herz voll ist von Christus, von seiner Gnade und von seiner Liebe, dann wird sich das auch nach außen zeigen. Da werden wir auf einmal anfangen, anders zu reden. Da werden wir uns nicht anstrengen müssen, fromm zu sprechen. Das wird aus unserem Herzen kommen. Wir werden uns nicht die Frage stellen, soll ich überhaupt einen Dienst machen oder nicht? Du wirst nicht anders können, als Christus zu dienen. Wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund, deine Hände, deine Füße, deine Körperspannung. Redet von Christus. Ich möchte nur in Kürze drei Schlagworte nennen. Und ich habe dafür gebetet, dass der Herr uns hilft, jedem Einzelnen, dass die umgesetzt werden können. Dass es uns eine Hilfe sein kann, wie wir damit umgehen oder wie wir weiterleben sollen. Wie sollen wir mit dieser Tatsache, dass das Herz unser Handeln bestimmt, umgehen? Erforsche, erkenne, bekenne. Erforsche, finde heraus, woher das kommt. Eine Empfehlung der Bibel ist, mach das nicht selber. Wir sind nicht ehrlich genug. Und vor allem sind wir nicht imstande, in die Tiefe unseres Herzens abzutauchen, um herauszufinden, was ist das eigentlich. Lass Gott da mal dran. Er wird dein Herz erforschen. Er wird rausfinden, wo das Problem ist. Er wird es beim Namen nennen, wird sagen, da liegt es. Und dann liegt es an dir, ob du es für wahr haben willst oder nicht. Erkenne und sage, ja, Herr, stimmt. Da ist es. Da liegt der Ursprung. Und wir werden nicht drum herum kommen, auch das zu bekennen, Buße zu tun und zu sagen, dass wir falsch gelegen haben. Bekenne deine Schuld und reinige dein Herz. Denn mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ich möchte mit einer Textlesung oder besser gesagt aus zwei Textlesungen abschließen, weil ich glaube, dass es die beiden Stellen sind, die das Ganze am besten zusammenfassen. Das sind zwei Psalme, Psalm 139, die Verse 23, 24 und Psalm 51, 12 bis 19. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigen Weg. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren und dass sich die Sünder zu dir bekehren. Rette mich von Blutschuld, o Gott, du Gott meines Heils. So wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd rühmen. Herr, tue mein Lippen auf, damit mein Mund deinen Lob verkündige. Denn an Schlachtopfern hast du keinen Wohlgefallen. Gutes Verhalten und richtiges Verhalten gefällt dem Herrn nicht. Sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Wirst du, o Gott, nicht verachten. Amen.